die Presse.
Die Vorwürfe, um die es geht, wiegen schwer. Gemeint sind die Vorwürfe, die seit dem Spätsommer nach und nach gegen das SOS Kinderdorf Österreich erhoben wurden. Die Rede ist da von mindestens 8 Fällen sexueller Übergriffe durch Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner. Die Rede ist aber auch von sexuellen Übergriffen eines deutschen Großspenders, gegen die wiederum Gmeiners Nachfolger Helmut Kutin, erst im vergangenen Jahr verstorben, nicht vehement genug vorgegangen sein soll. Und die Rede ist bei all dem auch immer wieder von Vertuschung und einem problematischen Umgang mit diesen Missständen. So wurde nun der langjährige Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser zuerst freigestellt und erst in dieser Woche schließlich gekündigt. Und jetzt beginnt das Hinschauen, Zuhören, Aufräumen. So fasst es zumindest Friedrich Sandner zusammen.
Wir stehen dazu, das sind wir, da ist viel Gutes passiert, da sind auch Fehler passiert. Wir arbeiten diese Fehler auf und wir gehen mit unserer Identität in die Zukunft.
Der steirische Industriemanager ist seit kurzem neuer Aufsichtsratsvorsitzender von SOS Kinderdorf Österreich. Er war auch lange Jahre Aufsichtsratschef des Eigentümers der Presse, der Styria Media Group. Und er als Person ist eine ziemlich geschickte Wahl für diesen Posten, denn der promovierte Psychologe und studierte Pädagoge, fünffache Vater und eben Manager eines großen Betriebs in der Steiermark, wuchs selbst in einem SOS Kinderdorf in Österreich auf und kennt die Organisation gut. Wir beide reden nun gut einen Monat nach seinem Amtsantritt ausführlich miteinander. Er sagt mir, dass er kein Freund des Schwarz-Weiß-Denkens sei. Er sagt, es sind Fehler passiert, es ist viel falsch gelaufen in den vergangenen Jahrzehnten und auch noch in den vergangenen Jahren und Monaten. Und trotzdem solle man nicht ausblenden, wie viel Gutes dem Kinderdorf auch gelungen ist, wie viele Menschen dort ein Zuhause gefunden haben. Er glaubt an eine Zukunft von SOS Kinderdorf Österreich, die Existenz sei nicht gefährdet und er sagt, wir werden das wieder hinbekommen.
Ich bin der Meinung, dass man den Namen nicht ändern soll, weil das wäre das falsche Signal.
Sandner erzählt mir von seiner eigenen Kindheit im Kinderdorf und er erinnert sich an eine Begegnung mit Hermann Gmeiner und spricht offen über die Probleme, die es gibt. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse am Freitag, den 12. Dezember. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören und ich bitte Sie, meine Schnupfen- und Verkühlungsnase zu entschuldigen. Gleich legen wir mit dem Gespräch los. Davor hören wir eine kurze Werbung.
Willkommen zur Gesundheitsminute, Ihrem kurzen Check-in für mehr Wohlbefinden im Alltag. Kennen Sie das? Sie möchten ein Konzert voll auskosten, einen Film ungestört verfolgen oder einfach nur Stille genießen. Und doch liegt über allem ein Pfeifton, der einfach nicht weichen will. Das ist Tinnitus. Mehr als ein Viertel der Menschen in Industrieländern kennt solche Ohrgeräusche, die die Lebensqualität massiv einschränken können. Die Auslöser von Tinnitus sind vielfältig. Oft steckt ein kaum bemerkter Hörverlust dahinter. Das Gehirn fokussiert stärker auf innere Geräusche und der Tinnitus rückt in den Vordergrund. Die gute Nachricht? Man ist Tinnitus nicht hilflos ausgeliefert. Wer besser hört, nimmt den Tinnitus häufig als weniger belastend wahr. Deshalb ist es wichtig, mit individuell angepassten Hörsystemen schon geringe Verluste der Hörfähigkeit auszugleichen. Sie können die Klangumgebung normalisieren und das Ohrgeräusch in den Hintergrund treten lassen. Neurot ist Ihr Partner für besseres Hören seit über 115 Jahren. Lassen Sie jetzt Ihr Gehör überprüfen. In einer der 140 Filialen von Neurot in ganz Österreich. Diese Gesundheitsminute wurde finanziert von Neurot. Mehr Informationen zum Thema Tinnitus finden Sie auf neurot.com.
Herzlich willkommen, Herr Sandner. Danke für Ihre Zeit.
Einen schönen guten Tag.
Herr Sandner, Sie wurden Ende November am 20.11. zum neuen Aufsichtsratschef des SOS Kinderdorf bestellt. In welchem Zustand haben Sie diese Organisation vorgefunden?
Die Organisation war natürlich durch die Berichterstattung, durch die aufgekommenen Fälle Gmeiner und diesen Großspenderfall ziemlich aus den Angeln gehoben, wenn man das so sagen darf. Wenn die Führungskräfte dann nur mehr damit beschäftigt sind, sich um diese Krise zu kümmern, dann ist das Hauptproblem natürlich, was passiert mit der eigentlichen Arbeit, nämlich der Betreuung und ja, der Betreuung der 1800 Kinder und Jugendlichen, für die wir verantwortlich sind. Mhm. Das war eigentlich der erste Punkt und so hat unser Hauptaugenmerk auch dem gegolten, möglichst rasch für diese 1800 Kinder und Jugendlichen wieder Ruhe herzustellen, zu schauen, dass der tägliche Ablauf und die tägliche Arbeit möglichst reibungslos funktionieren können und man die Krise von der täglichen Arbeit so gut es geht separiert.
Das habe ich mir seit den späten Sommerwochen, wo die Vorwürfe das erste Mal publik geworden sind, sehr oft gedacht. Im SOS Kinderdorf sind ja auch Jugendliche, junge Erwachsene, die sicher alle Zugang zu Internet und mit ihren Smartphones in der Welt da draußen verbunden sind. Die kriegen das ja mit. Gab es dann da eine Krisenintervention, wie man diese jungen Menschen, die mitbekommen, dass die Organisation, in der sie zu Hause sind, mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist? Wie ist man damit umgegangen? Wissen Sie das?
Ich weiß es nicht im Detail. Es ist allerdings so, das ist öffentlich ja gar nicht bekannt, dass wir ausgebildete Spezialisten und Zentren für solche Krisenintervention haben. Also wenn irgendwo Amokläufe etc. stattfinden, werden sehr oft unsere Spezialisten geholt, um dort zu unterstützen. Also nicht nur, wenn es um Kinderdorf interne Fälle geht. Also ich bin mir sicher, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist öffentlich vielleicht nicht so bekannt. Aber lassen Sie mich vielleicht eines ergänzen. Diese Situation und diese Geschichten betrifft ja nicht nur die 1800 und da vielleicht jetzt, wenn man einschränkt, die schon ins Internet kommen und Zeitung lesen, sondern seit Gründung der SOS Kinderdörfer sind fast 15.000 Menschen dort untergebracht gewesen. Und das macht ja auch mit diesen Menschen etwas, wenn sie plötzlich lesen, was mit ihrem Zuhause, und so ist es ja von den meisten auch empfunden worden, passiert ist und was dort passiert ist. Das macht einen Unterschied, ob man liest, dort drüben ist das passiert, oder ob man liest, bei mir zu Hause ist das passiert, und beginnt nachzudenken, hätte mir das auch passieren können. Also es hat sehr viele Menschen extrem betroffen.
Nicht zuletzt auch Sie selbst. Man weiß ja, dass Sie selbst in einem SOS Kinderdorf aufgewachsen sind. Was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie das gehört? Und Sie waren ja auch nicht nur selbst zu Hause in einem SOS Kinderdorf, sondern auch in den frühen Nullerjahren schon für das SOS Kinderdorf tätig. Was waren Ihre ersten Gedanken?
Also wie ich die ersten Berichte gehört habe über Moosburg, dort bin ich ja selbst acht Jahre lang, die ersten 8 Jahre meines Lebens gewesen, und bald darauf Imst und bald darauf, glaube ich, war es dann Seekirchen oder Altmünster, hatte ich natürlich nur die Informationen, die man in der Zeitung liest. Und was mir relativ schnell klar war, ist, dass das ein Thema ist, wo Differenzierung natürlich ganz schwer möglich ist. Zu unterscheiden, was sind ganz heftige Fälle, was sind Fälle, die passieren können, natürlich nicht sollen, aber passieren können. Es wurde ja immer wieder das Wort systematisch in den Raum gestellt. Das waren meine ersten Gedanken, darüber nachzudenken, sind das die Fälle, die man, wenn man einen Querschnitt der Gesellschaft ansieht, vermutlich in Summe nicht ausschließen kann, weil SOS Kinderdorf ist Teil dieser Gesellschaft. Ne? Und die Zahl, die herumschwirrt, ist, dass 7% aller Kinder sexuelle Gewalt erleben. Das ist ja eine unvorstellbar hohe Zahl. Mhm. Und dann fängt man natürlich an nachzudenken und sagen, ist es im Kinderdorf noch ärger? Ist es vielleicht sogar besser oder weniger? Besser kann es ja nicht sein, solange es nicht null ist. Und das waren die ersten Gedanken. So richtig hat mich der Fall dann persönlich betroffen gemacht, als ich in Thema diesen Beitrag gesehen habe von diesen zwei Frauen, die über ihre Zeit erzählt haben. Ja, und dann wurde ich ohnehin schon involviert in die ganze Geschichte, weil man an mich herangetreten ist, ob ich mithelfen könnte.
Sie haben aber immer wieder selbst betont, auch schon früher, dass Sie sehr gute Erinnerungen an Ihre Kindheit und Jugend im SOS Kinderdorf haben. Haben diese Ereignisse jetzt etwas verändert an der Erinnerung oder Sichtweise dieser Jugend?
Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Lassen Sie mich vielleicht von der Seite kommen. Wir haben ja diese Petition gestartet. Also der Martin Zernik hat die gestartet. Ich habe ihn unterstützt, so gut es halt ging. Und wir haben über 700 Kommentare bei den über 1600 Unterschriften, die wir erhalten haben, bekommen. Ich habe nicht alle gelesen, aber die Auswertung sagt, dass über 90% positiv oder neutral reagiert haben. Und was man dort sieht, Diese Einschätzung teile ich auch. Es sind sehr viele dabei, die sagen, ja, da hat es Probleme gegeben. Ja, wir haben solche Dinge auch erlebt oder gesehen. Aber im Großen und Ganzen sind wir da, oder bin ich dankbar, dass ich dort aufwachsen konnte. Ich hätte in meinem Leben sonst eher wenig Chancen gehabt. Weil man darf ja nie vergessen, das wird in der Berichterstattung ja weniger beschrieben. Diese Kinder sind ja alle durch einen Gerichtsbeschluss fremd untergebracht. Das ist ja nicht so, dass Kinderdorf sagt, bitte gebt uns die Kinder her, sondern ganz im Gegenteil. Die Behörde sagt, wir brauchen einen Platz, weil es einen Grund gibt, dass die Kinder nicht in der Herkunftsfamilie sein können. Die haben da ja auch im Regelfall schon viel erlebt. Und dieses Bild würde ich auch teilen. Da ist sehr, sehr viel Gutes passiert. Da wurde vielen Kindern wirklich geholfen und eine Chance gegeben. Aber da sind auch Dinge passiert, die nie passieren hätten dürfen.
Eine andere Gruppe, die an dich auch gedacht habe, ist neben den untergebrachten Kindern und Jugendlichen die Mitarbeiter. Sie haben ja rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gab es da dann eigentlich auch Reaktionen von empörten, also oder auch nochmal Erinnerungen, Fälle, neue Fälle, die aufgekommen sind oder eben auch Mitarbeiterinnen, die sagen, ich bin mit dieser Organisation, so wie sie damit umgeht, nicht zufrieden und das kann so nicht sein?
Also die Mitarbeiter betrifft das natürlich, weil es macht einen Unterschied, ob ich wo einen Arbeitsplatz habe und sagen kann, das ist ein anerkannter Verein und der hat ein gutes Standing in der Öffentlichkeit oder ob plötzlich die Situation da ist, man hat ja in der Berichterstattung fast das Gefühl gehabt, da gibt es nur Gewalt und Missbrauch. Es hat Vorfälle gegeben, es wurden Reifen aufgeschlitzt von Mitarbeitern, es wurden Leute angespuckt. Für die Mitarbeiter war das ganz, ganz schlimm und das ist auch einer der ersten Punkte und eine der ersten Sorgen, sicherzustellen, dass die wieder in ein ruhiges, ordentliches Arbeitsumfeld kommen. Das ist ja kein Job wie jeder andere. Also man muss ja erst einmal mit belasteten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das ist ja nicht so einfach und da braucht man auch Selbstruhe, man braucht Supervision und man braucht Klarheit, in welcher Organisation bin ich da, welche Regeln gelten hier. Es wird ja dann alles hinterfragt in so einer Situation. Und wir hatten letzte Woche eine Führungskräfteklausur bereits mit, glaube an die 170 Einrichtungsleiterinnen und Führungskräften und wir haben die Themen dort ganz, ganz klar angesprochen und man hat schon gemerkt, dass eine gewisse Erleichterung da ist, dass Klärung kommt, wie machen wir weiter? Wir machen weiter, wir lassen uns nicht aus der Bahn werfen und wir kümmern uns in erster Linie einmal um unsere Arbeit. Das Rundherum muss das Management und die Führungsriege klären. Die sind dafür verantwortlich, dass wir alles, was gewesen ist, sauber aufarbeiten. Das passiert. Das passiert, das können Sie für garantiert nehmen.
Sie sind jetzt als Aufsichtsratschef sozusagen der Troubleshooter. Sie sind geholt worden in der größtmöglichen Krise, wahrscheinlich in der größten Krise der Organisation seit Ihres Bestehens. Was geht man da jetzt ganz konkret gefragt als erstes an? Also was war Ihre erste Handlung in Ihrem neuen Amt, außer dass Sie sehr bald beim CIP2-Interview bei Armin Wolf aufgetreten sind?
Ja, es war der Herr Tür.
Herr Tür. Also ich habe es zwar gesehen,
aber es war nicht minder schwierig. Es war nicht minder schwierig. Ja, der erste Punkt ist natürlich einmal mit der Geschäftsführung Kontakt aufzunehmen. Und ich habe ja, und das ist auch wichtig, ein Team um mich, ja, mit wirklich ausgewiesenen Experten. Und man muss das Team einmal onboarden, weil wir haben uns vorher ja alle nicht gekannt. Ja. Wir müssen uns kennenlernen, wir müssen uns auf einen Arbeitsmodus verständigen. Wir haben jetzt auch schon die erste Aufsichtsratssitzung gehabt. Die wichtigsten Dinge sind wir angegangen, aber einer der ersten Schritte, die wir gemacht haben, war, dass wir einmal die Geschäftsführung von dieser Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden haben, damit sichergestellt ist, dass sie völlig uneingeschränkt mit dieser Reformkommission arbeiten kann. Und in der Ausrichtung haben wir sehr rasch definiert, die Aufarbeitung der Fälle macht diese unabhängige Reformkommission. Das ist auch wichtig, dass die unabhängig sind. Also die Frau Dr. Gries mit der Hedwig Wölfel und mit ihrem Team. Dadurch ist das objektiv und neutral. Und wir kümmern uns in erster Linie einmal um die Organisation, wie sie jetzt dasteht, ja, und wie wir in eine gute Zukunft kommen. Aber natürlich im Tagesgeschäft kommen ständig Entscheidungen. Was machen wir mit dem? Eine Sache ist völlig verständlich, zum Beispiel, dass sich Angehörige vom Hermann Gmeiner bei uns gemeldet haben und sagen, wie es ihnen jetzt geht. Ja? Die können ja nichts dafür. Die heißen jetzt so. Ja? Und der Säulenheilige der Republik Österreich ist plötzlich ganz am Boden. Ja? Das, worauf man sehr stolz war, sieht jetzt völlig anders aus. Und da herzugehen, auch im Gespräch mit diesen Leuten zu bleiben. Es geht ja darum, dass wir alle gemeinsam und auch die betroffenen Opfer möglichst gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.
Eine der jüngsten Entscheidungen ist, dass Christian Moser jetzt gekündigt wurde, nachdem er freigestellt wurde. Er hat fast 30 Jahre für diese Organisation gearbeitet, als Geschäftsführer, den mehrheitlichen Teil dieser Zeit. Was hat jetzt letztendlich zur Kündigung geführt?
Also, wie auch in der Presseaussendung schon gesagt, aus arbeitsrechtlichen Gründen können wir da öffentlich und wollen wir auch nicht Details nennen. Es ist im Leben so, wenn man die Geschäftsführung innehat, ist man für das, was passiert, verantwortlich. Da muss man auch nicht einmal etwas Böses getan haben. Man muss es nicht einmal gewusst haben, man hat trotzdem die Verantwortung. Und ich möchte auch dazu was sagen. Der Christian Moser hat sehr, sehr lange bei uns gearbeitet und hat sehr viel geleistet. Der hat auch im Bereich Kinderschutz, neue Einrichtungen etc. viel auf die Beine gestellt. Und mir ist es wichtig, dass wir da nicht in eine Schwarz-Weiß-Situation kommen, wo auf der einen Seite die Guten sind und auf der anderen die Schlechten, sondern es haben alle mitgearbeitet und es sind Fehler passiert. Und diese Fehler, aus denen muss man jetzt lernen und schauen, dass wir auch die richtigen Konsequenzen ziehen.
Jetzt haben Sie diese Verschwiegenheitsverpflichtung erwähnt, von der Sie die Geschäftsführung entbunden haben. Wer hat die überhaupt eingeführt? War das er oder woher kam diese?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich nehme mal an, es gibt ja Compliance-Abteilung intern, da wird üblicherweise wirkt da Geschäftsführung, Aufsichtsrat zusammen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, woher die genau kommt. Ich denke, dass sich die Organisation insgesamt mit diesem Thema und auch mit der Struktur etwas schwer tut. Wenn zwei so dominante Persönlichkeiten wie der Hermann Gmeiner und dann der Helmut Kutin so eine Organisation leiten, da kann im Schatten dieser Gewächse sich wenig selbst entwickeln. Und wenn man diese, das werden Organisationspsychologen und Experten sicherlich auch bestätigen können, wenn diese Führungskräfte dann wegfallen, dann ist es eine ziemliche Herausforderung, so eine Organisation zu professionalisieren und auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich glaube, dass dieser Schritt dem SOS Kinderdorf nicht wirklich gut gelungen ist.
Sie haben das jetzt schon ganz gut beschrieben, diese zwei Figuren, diese zwei Männer, die diese Organisation, der eine gegründet, der andere vom Gründer quasi übernommen hat, fast wie Vater und Sohn, dass da viel drinsteckt, warum gewisse Dinge passiert sind und man da eben einfach vielleicht auch patriarchalen Strukturen gefolgt ist. Aber ich frage trotzdem nochmal, also gerade auch diese Fälle, die jetzt noch bekannt wurden, die dokumentiert waren. Ich glaube, da ist die Rede von mindestens 8 Fällen an 4 Standorten zwischen den 50er und den 80er Jahren, wo man dokumentiert hat, dass man sich auf Zahlungen geeinigt hat mit jedem einzelnen Betroffenen. Ich glaube, 25.000 Euro. Und das jetzt wurde jetzt bekannt. Da fragt man sich eben schon, warum hat man sich damals, waren natürlich andere Zeiten, auch ganz abgesehen von diesen beiden Männern und Figuren, aber trotzdem, wieso hat man sich entschieden, so lange darüber zu schweigen und nicht einfach sich hinzustellen und zu sagen, so wie Sie das jetzt auch machen, ja, es soll nicht sein, dass was passiert, aber es ist, wenn man das mit dem Schnitt in der Gesellschaft ansieht, leider auch so, dass so etwas vorkommt. Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, wie man so eine Schutzeinrichtung für Jugendliche und Kinder ist und dann beschließt, man hält da den Deckel drüber, weil man konnte ja auch nie wissen, ob die Betroffenen dann nicht trotzdem das irgendwo erzählen.
Haben wir beide etwas gemeinsam. Es geht mir sehr ähnlich. Ich habe den Hermann Gmeiner ja gekannt. Ich habe ihn ja persönlich erlebt. Er ist zu uns ins Ferienlager gekommen mit seinem Chauffeur und hatte das direkt erzählt. Das ist ganz prominent im Ferienlager gestanden und er hat mit uns am Samstag die Kirchenlieder geprobt für den kommenden Sonntag und uns seine erzieherischen Maßnahmen mitgegeben, wie wir uns verhalten sollten. Ja, das. Also ich bei den Fällen weiß ich ja selber relativ wenig, weil es in einem Opferschutzverfahren ist und da ist natürlich die Vertraulichkeit wichtig. Und ich glaube, diesen Spagat hat man schlecht geschafft. Ja? Es sind ja Opfer dabei, die sagen, ich erzähle es Ihnen, aber Sie müssen mir versprechen, dass sie das niemandem sagen, weil ja auch bei Opfern oft eine Scham da ist, eine Verletzung. Manche Opfer reagieren halt mit Verdrängung und sagen, ich will da nie mehr was wissen davon und es darf keiner mit mir darüber reden. Da sind ja viele Mechanismen im Gange. 2013, glaube ich, waren, soweit ich es einschätzen kann, nach der Lektüre, die ich bis jetzt hatte, waren zwei Fälle bekannt. Und da darf ich aber vielleicht auch etwas anfügen. Das war auch die Zeit, wo die Organisation selbst hergegangen ist und diesen Historiker Horst Schreiber gebeten hat, eine Analyse zu machen, ja, das zu recherchieren. Jetzt nicht die Gemeinerfälle, sondern die Organisation insgesamt, auch was in dieser Organisation passiert ist. Und das Buch hat den Titel Dem Schweigen verpflichtet und das wurde veröffentlicht. Also man kann ja nicht sagen, also das Kinderdorf wollte da alles unter der Tuchhand halten. Nein, es war damals schon so, dass man gesagt hat, da sind Dinge, die muss man veröffentlichen. Jetzt ob Schreiber von den zwei Fällen damals schon selbst gewusst hat, weiß ich nicht.
Mit den zwei Fällen meinen Sie jetzt die Großspender oder die Gemeinerfälle?
Die ersten zwei Gemeinerfälle, die da aufgepoppt sind, weiß ich nicht. Ne? Der andere Punkt ist, der einfachste Weg wäre ja natürlich immer der Weg zu den ordentlichen Gerichten, dass die das klären. Ja, weil sonst sind sie vor allem in Missbrauchssituationen ja immer in der Situation, dass Aussage gegen Aussage steht. Ne? Und es kann ja nicht Aufgabe der Organisation sein, einen Indizienprozess zu führen. Und das ist der Teil, der mir noch nicht ganz klar ist, warum kein einziges Opfer einfach zum Gericht gegangen ist und gesagt, ich zeige denen an, wie es das passiert. Also das wäre vermutlich der vernünftigste Weg gewesen. Heute muss man sagen, meiner ist seit 86 tot. 7 der 8 Fälle, über die jetzt immer geredet wird, das sind die 7, sind 7 davon auch schon gestorben. Also es ist relativ schwierig, das jetzt irgendwie zu klären. Also ich befürchte fast ein bisschen, so sehr man sich das auch wünscht und sagt, wir wollen wissen, war das so oder war das nicht so, das wird ganz schwierig sein. Ja. Das, was überbleibt, ist, wenn Opfer es so erlebt haben, dann muss man das ernst nehmen und unabhängig davon, ob man es beweisen kann oder nicht, sind diese Opfer
zu hören.
Zu hören einmal, nicht nur zu hören. Das mit der Entschädigung, das sehe ich extrem problematisch, weil sowas können sie auch mit dem 10-fachen Betrag nicht entschädigen. Das geht nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass sie Zugang zu Therapie und Hilfe haben. Und die Entschädigung, das hat der ehemalige Jugendrichter Jesionek ja sehr schön gesagt, ist eher so eine Geste, wo man sagt, mach dir einen schönen Urlaub oder irgendetwas, wo du einfach einmal Tage hast, wo du vielleicht unbeschwert und befreit dein Leben genießen kannst. Und der zweite Punkt ist die Anerkennung, dass man sagt, nein, wir verleugnen das nicht, wir schieben es nicht weg und wir nehmen dich nicht ernst, sondern ganz im Gegenteil. Das sehe ich eher so bei diesem Thema Entschädigungen. Aber auch wenn den Leuten schon geholfen wurde, das, bei vielen wird das ja nicht reichen. Ja, ich glaube, man muss da offen sein, im Gespräch bleiben und immer sehen, wie kann man ihnen helfen.
Aber was Sie geschildert haben, was Sie sich noch erinnern können, dass Hermann Gmeiner unter anderem da in diesem Ferienlager aufgetaucht hat, hat sich Ihr Bild von ihm dadurch jetzt massiv verändert?
Nein. Es wird immer vom Mythos Gmeiner gesprochen und da wurden Statuen aufgerichtet und ähnliches mehr. Zu der Zeit, als ich ihn bewusst erlebt habe,
Wann war das ungefähr?
Das erste Mal war ich 1966 in diesem Ferienlager und er war ja jedes Jahr dort. Da ist immer der Herr Direktor gekommen. Ja. Und ganz bewusst habe ich ihn erlebt 1978, das war nach meiner Matura, da habe ich im Ferienlager als Erzieher gearbeitet. Und da sind wir einmal ins Gespräch gekommen und ich habe damals gesagt, wenn er irgendwo wen braucht, auch im Ausland, ich bin bereit, ich würde da mitarbeiten. Und er hat dann gesagt, du musst zuerst das Bundesheer absolvieren. Und ich habe gesagt, nein, ich werde das Bundesheer nicht absolvieren, weil ich mache Zivildienst. Und damit war dieser Teil des Gesprächs erledigt. Und er hat dann gefragt, er war ganz stolz, wie er gehört hat, dass ich Matura gemacht habe. Und hat mich gemeinsam mit einem zweiten Maturanten zum Abendessen eingeladen. Und wir sind essen gegangen. Es war ein sehr netter Abend. Er hatte damals schon ein relativ klar sichtbares Alkoholproblem. Aber er war sehr liebevoll. Er hat den Salat mit seinen Händen abgemacht und hat uns erzählt, dass das so ist. Und ja, ich habe damals wahrgenommen, dass er wie jeder andere Mensch seine Licht- und Schattenseiten hat und seine Probleme hat. Also für mich war er nie der Mythos und dieser Übermensch. Ich habe auch relativ schnell verstanden, was die Psychodynamik hinter seiner Arbeit war. Er ist ja in einer großen Familie aufgewachsen, die Mutter ist früh gestorben. Der Vater hat gesagt, ich nehme keine andere Frau ins Haus. Und die älteste Tochter musste die Mutterrolle übernehmen. Ich glaube, er hat irgendwie den Wunsch gehabt, alle Kinder müssen eine Mutter haben. Und das hat er versucht, ja, in seinem Modell. Es war ja übrigens auch gar nicht seine Idee. Das ist ja auch nicht richtig. Ja, da hat es Frauen gegeben, es war eine Gruppe von 7 Leuten und da hat es eine Hertha Droger gegeben und eine Maria Hofer, die da ja viel wesentlicher beigetragen haben zu den Ideen, weil die eine war, glaube ich, Sozialarbeiterin, die andere war Krankenschwester. Die hatten ja auch eine Ahnung, er war Jugendführer irgendwo in der Kirche in Innsbruck, aber er hat halt die Führungsrolle übernommen. Und ich glaube, das war sein persönliches Trauma, das dann die Kinder im Kinderdorf in ihrem Leben hatten. Dieser Wunsch nach einer eigenen Mutter, die bleibt, keine kurzfristige Unterbringung, also eine langfristige, also die hoffentlich nicht stirbt. Und in diesem Umfeld, glaube ich, muss man auch die ganze Organisation in den frühen Jahren sehen.
Ist die Umbenennung von Plätzen und Straßen die einzig richtige Methode oder wie sehen Sie das und auch die Organisation? Führt da kein Weg daran vorbei? Oder?
Also, ich sage Ihnen meine persönliche Meinung, weil ich glaube nicht, dass es in der Organisation eine einheitliche Meinung dazu gibt. Ich glaube, das muss jede Stadt, jeder Ort selber entscheiden. Nachdem es keine Gerichtsverfahren gibt, ja, keine Beweise gibt, tut man sich halt schwer. Aber vielleicht insgesamt meine persönliche Meinung ist, man soll ohnehin nie einzelne Personen so glorifizieren und denen Denkmäler errichten. Also mir würden viele Leute einfallen, wo ich sage, da kann man ganz bedenkenlos ein Denkmal hinstellen. Auch Kinderdorfmütter, die 30 Kinder großgezogen haben und liebevollst großgezogen haben, ne? Denen kann man gerne ein Denkmal errichten. Da wird auch vermutlich nicht viel passieren. Ja? Aber das alles auf eine Person zu konzentrieren, er wurde ja x-mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Ich habe einmal wurden die Dinge nach ihm benannt. Ja, die Hermann-Gmeiner-Akademie, der Hermann-Gmeiner-Fonds, ich glaube, da wäre ihm persönlich auch es gut angestanden, herzugehen und zu sagen, auf mich scheint ohnehin den ganzen Tag die Sonne, jetzt lasse ich die Sonne einmal auf alle anderen scheinen. Auf meine erste Kinderdorfmutter, die als erster dieses Wagnis angegangen sind, auf irgendeinen Dorfmeister, der mit den Jugendlichen gearbeitet hat und sie betreut hat und ähnliches mehr. Das macht meiner Meinung nach auch eine wirklich respektable, gute Führungskraft ja auch aus. Und diesen Fehler büßt man jetzt natürlich, weil alles auf ihn zugeschnitten wurde, ja, alles nach ihm benannt wurde. Da hätte man ein bisschen bescheidener sein sollen, wäre besser gewesen.
Und sein Nachfolger Helmut Kutin war ja, wie wir wissen, auch eine recht wichtige, mächtige Figur für die Organisation, aber eben nicht so. Es wurden keine Denkmäler und Straßen nach ihm benannt. Und jetzt gibt es diesen Fall, wo er vor allem mit diesem Großspenderfall so in Verbindung gebracht wird, dass man ihm da vorwirft, er habe da nicht genau hingesehen oder das geduldet oder gedacht, er kann das irgendwie auf seine Art und Weise regeln und dem Großspender sagen, reiß dich zusammen. Wie sehen denn Sie, den haben Sie ja noch viel mehr wahrgenommen, auch schon in Ihrem Erwachsenenleben und gekannt. Tut man ihm da komplett Unrecht oder sind das schon auch Fehler, die man ihm hier zurechnen muss? Er war ja bis 2017 sogar noch Präsident des SOS Kinderdorfs und ist gestorben, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, 2024. Ich glaube, erst vor einem Jahr ungefähr.
Da ist ja die Diskussion, warum Österreich ihm die Ehrenpräsidentschaft nicht aberkennt. Das ist hinfällig, weil die erlischt mit dem Tod. Also wir können sie ihm gar nicht aberkennen. Also diese Entscheidung habe ich mir erspart, wenn ich das so sagen darf, auch für den Herrn Thür, der damals nachgefragt hat im Interview. Das ist nicht Thema. Helmut Kutin hat natürlich in der Internationalisierung extrem viel geleistet, ja, und viel verantwortet. Es gibt ja die kolportierte Geschichte, dass Gmeiner einmal zu ihm gesagt hat, du wirst zwar der Chef werden, aber du wirst nie der Gründer sein. Ne? Ja, Ob er sich aus dem Schatten befreit hat, ist die eine Frage. Oder gedacht hat, er macht das so weiter wie gemeiner in dieser patriarchalischen Art und Struktur. Ich glaube, auf die Fahnen kann man ihm schreiben, einen extrem hohen Einsatz Zeit seines Lebens. Also er hat wirklich viel gearbeitet. Der Fall mit dem Großspender, ich denke, das ist natürlich leicht, jetzt im Rückblick zu sagen und Fingerpointing zu betreiben, das sollte man nicht tun, aber da sind Fehler passiert, und zwar ganz massive Fehler. Da wird es Themen geben, die werden auch noch aufkommen. Die habe ich in diesem Bericht gelesen mit der Finanzierung über irgendwelche Stiftungen und irgendwelche eher dubiosen Geldflüsse, also oder dubios, nicht nachvollziehbar. Heute muss man ja jede Überweisung fast, die man tätigt, und Cash geht ja schon überhaupt nicht mehr, alles nachweisen und Know Your Customer und Know Your Customers Customer im Bankbereich, das wird immer heftiger. Da, glaube ich, muss die Organisation sich massiv ändern. Massiv ändern, das muss alles ganz, ganz transparent sein. Da kann es nicht sein, dass die irgendwelche Stiftungen Spenden für Kinderdorf geben und dann sitzt der Ehrenpräsident oder damals noch Präsident im Vorstand dieser Stiftung. Also das sind so Compliance-Themen, das man heute ja viel, viel strenger, und ich denke, da muss man hinschauen und aus den Fehlern lernen. Putin ist ja auch schon tot, also, aber lernen darf man daraus.
Das ist ein gutes Stichwort, lernen aus den Fehlern und führt uns zur Zukunft. Da gibt es ein paar Dinge, die mich sehr interessieren. Das eine ist, das SOS Kinderdorf Österreich wurde ja von der internationalen Dachorganisation suspendiert. Was bedeutet das eigentlich genau? Ist das ein großes Problem? Ist das revidierbar? Ist das sogar schon angedacht, dass man, weil man jetzt bereit ist aufzuarbeiten, sich da wieder diese Suspendierung auch wieder aufhebt?
Also wie vermutlich öfter in Non-Profit-Organisationen ist die organisatorische Aufstellung nicht ganz so professionell, wie sie sein sollte. Der Dachverband, und wird ja oft auch als SOS Kinderdorf international beschrieben, ist ja auch ein in Österreich eingetragener Verein. Da sind die ganzen oder die meisten der Kinderdörfer unterhalb drin als fördernde Mitglieder. Und da wurde Österreich jetzt suspendiert, weil die Organisation in Österreich mit diesem Bericht nicht ordentlich umgegangen ist. Ja, es ist auch ein Aufsichtsrat aus Österreich im Senat dieser Föderation gesessen, der wurde ebenfalls suspendiert. Der ist mittlerweile auch nicht mehr Mitglied bei uns. Und ich bin ja mit dem Präsidenten dieser Föderation, mit dem Domenico Parisi, in Kontakt schon länger. Und wir haben letzte Woche das Ansuchen gestellt, wieder aufgenommen zu werden, und auch Österreich hatte bisher einen fixen Sitz als Gründerland immer. Das war der Föderation ein Dorn im Auge. Wir haben, also unser Ansuchen geht dorthin, diesen Sitz jetzt für die nächsten 3 Jahre, bis dann wiedergewählt wird, wieder haben zu können, damit man gemeinsam am Tisch sitzen, miteinander reden kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben aber auch klar gesagt, nach 3 Jahren soll diese fixe Zusage weg sein, dann sollen die Österreicher gewählt werden, wie alle anderen auch. Also das ist ja kein Problem, natürlich.
Es ist nicht wieder UN-Sicherheitsratssitz, der fix ist für ein paar Länder.
Genau. Das Problem ist eher in der Organisation, dass es einen sehr mächtigen Verein in Deutschland gibt, den Hermann Gmeiner Fonds, der ja über die wesentlichen Geldmittel verfügt und finanziert. Jetzt habe ich eine Föderation, die organisatorisch zuständig ist, und dann habe ich einen Teilverein, der das Geld hat, und zum Schluss habe ich noch SOS Kinderdorf Österreich. Wir haben die Markenrechte. Ja? Also die Suspendierung ist für uns überhaupt kein Problem. Wir machen unsere Arbeit in Österreich weiter. Wir könnten in Österreich auch völlig unabhängig und selbstständig als SOS Kinderdorf Österreich arbeiten. Das ist kein Problem. Man wird die Markenrechte lösen müssen in irgendeiner Form. Ich denke, das ist auch Aufgabe, die auf uns zukommt, und ich werde mich sehr bemühen, einfach mit diesen 3 Parteien an einem Tisch zu sitzen und in der Sache selbst zu schauen, dass wir zu Lösungen kommen im Interesse der Organisation. Da haben Eitelkeiten und Machtansprüche überhaupt keinen Platz. Da geht es um die Kinder.
Und der Hermann Gmeiner Fonds aus Deutschland, der denkt ja über eine Umbenennung seines eigenen Namens nach? Wahrscheinlich nicht.
Das weiß ich nicht. Also kann ich nicht beurteilen. Ich werde in den nächsten 2-3 Monaten einmal einen Antrittsbesuch machen und auch versuchen, die Leute kennenzulernen, um zu sehen, ob wir als Österreicher etwas beitragen können, ob das gewünscht ist oder nicht. Und wenn nicht, auch zu schauen, was machen wir mit unserer Organisation in Österreich.
Jetzt haben Sie die Markenrechte erwähnt. Das war ja jetzt auch in diesem Zuge der ganzen Krise dann immer wieder die Frage, wird SOS Kinderdorf überhaupt so weiter existieren? Dazu frage ich Sie dann später noch, aber jetzt bleiben wir mal bei dem Markenkern und beim Namen. Es gab die Idee, in der Diskussion, meistens eher von anderen, dass das SOS Kinderdorf sich sogar auch umbenennen muss. Ist das wahr, dass man darüber diskutiert und ist das etwas Realistisches?
Also es ist wahr, dass darüber diskutiert wird. Da muss man vielleicht jetzt auch einen Schritt zurückschauen. SOS steht für Societas Socialis, also für die soziale Gesellschaft. Das war damals der Name, den man abgekürzt hat mit SOS. Und ich denke, das ist ein guter Name, weil das bleibt ja nicht beim SOS Kinderdorf stehen. Wir alle und die vielen Kinder, die es in Österreich gibt und weltweit gibt, brauchen eine soziale Gesellschaft. Das sind die schwächsten Glieder. Für die muss man sorgen. Das ist unsere Aufgabe. Ne? Also da ist nichts Verwerfliches dran. Kinderdorf kommt aus der Historie. Heute gibt es ja die Kinderdörfer mit den Müttern mit 9 Kindern und einem Dorfleiter, die gibt es ja in der Form nicht mehr. Es sind ja weniger als 10% in Österreich leben noch in diesen Kinderdorfformen. Ich bin der Meinung, und die habe ich auch ganz klar in der Organisation schon vertreten, dass man den Namen nicht ändern soll, weil das wäre das falsche Signal. Wir stehen dazu, das sind wir, da ist viel Gutes passiert, da sind auch Fehler passiert. Wir arbeiten diese Fehler auf und wir gehen mit unserer Identität in die Zukunft. Identität heißt jetzt nicht mit der Organisationsform. Also wir werden nicht wieder beginnen, Kinderdörfer zu bauen, wo einzelne Mütter 8, 9 Kinder betreuen, sondern natürlich uns an die Gegebenheiten anpassen. Das ist ja weitgehend auch schon passiert. Wir sind da ja sehr weit. Also ich halte nichts davon, den Markennamen zu ändern. Das sind wir mit allen Licht- und Schattenseiten.
Eine andere Frage ist, was Sie gerade gesagt haben, in dieser Organisation, wer hat das Geld? Kommt natürlich auch die Frage, woher kommt das Geld für SOS Kinderdorf Österreich? Sie haben gemeint, wir könnten auch ohne weiteres alleine bestehen. Hat diese Krise, vielleicht sagen Sie uns ein bisschen noch, woher SOS Kinderdorf eben Geld bekommt und ob die Krise und dieser Skandal jetzt auch Sie existenziell bedroht? Also die ganz konkrete Frage, ist SOS Kinderdorf Österreich in seiner Existenz bedroht?
Nein, sind wir nicht, und zwar aus folgendem Grund. SOS Kinderdorf ist ja eine Trägereinrichtung wie viele andere, wo Kinder fremd untergebracht werden. Das sind Kinder, wo es einen Gerichtsbescheid gibt und die Kinder- und Jugendhilfe entscheidet dann und bringt die fremd unter. Ob die jetzt bei SOS Kinderdorf oder in einer anderen Organisation untergebracht sind, ist ja finanziell egal. Das Land zahlt dann einen Tagsatz pro Tag pro betreutem Kind. Ja, also, und andere Einrichtungen, die vielleicht weniger Spenden haben oder gar keine Spenden haben, müssen ja auch damit auskommen. Ja, bei SOS Kinderdorf ist es so, dass wir ungefähr 3/4 unserer Aufwendungen aus diesen Tagsätzen bekommen, also über die Finanzierung, so wie andere Organisationen auch, und 1/4 über Spenden. Und es ist auch so, das weiß ich auch erst seit wenigen Tagen, dass wir in einigen Bundesländern gar nicht die vollen Tagsätze bekommen, so quasi mit dem Hinweis, naja, ihr kriegt ja eh Spenden und deswegen braucht ihr von uns weniger Geld. Auch darüber wird man reden müssen, weil die Leistung, die erbracht wird, ist ja dieselbe Leistung wie andere Einrichtungen. Also wir sind existenziell nicht bedroht, aber das war auch ein Outcome aus der ersten Aufsichtsratssitzung. Auch wir müssen ein ausgeglichenes Budget jährlich haben und darauf werde ich besonders achten.
Aber spürt man, dass Spenden, dieses 1/4, das über Spenden hereinkommt, jetzt zurückgegangen ist seit dem Sommer?
Naja, spüren wird man es, wenn, dann vermutlich hauptsächlich nächstes Jahr. Da gibt es ja Spender, die Daueraufträge haben, da gibt es Verlassenschaften und ähnliches mehr. Natürlich spürt man es, ja, natürlich spürt man es, aber ich kann auch da immer nur wiederholen, das, was geschehen ist, das kann man ja jetzt mit einem Entzug der Spenden nicht wettmachen. Das ist längst vorbei. Die meisten dieser Fälle, die waren einmal. Das, was jetzt ist, sind diese 1800 Kinder und für die gilt es zu sorgen. Also die kann man ja jetzt nicht dafür bestrafen, können ja nichts dafür, was vor 30 oder 40 Jahren war.
Sind seit dem Bekanntwerden der Vorfälle neue Fälle aufgetaucht? Menschen, die sich gemeldet haben?
Ja, natürlich. Seit es diese Reformkommission gibt und seit diese Fälle an die Öffentlichkeit gekommen sind, gibt es weiterhin Meldungen, die gehen an die Reformkommission. Die soll die unabhängig aufarbeiten. Es gibt ja auch eine von SOS Kinderdorf selbst schon lange eingerichtete Opferschutzkommission. Die wurde jetzt wieder vollständig besetzt. Da wurden von den 3 Mitgliedern sind ja 2 ausgeschieden. Da wurden 2 neue Mitglieder hinzugefügt. Da sind auch Experten, unabhängige Experten. Also die ist voll funktionsfähig. Aber es war nicht so, dass jetzt Mengen neue Fälle gekommen sind. Das ist in einem viel zu hohen natürlich, aber überschaubaren Rahmen. Wenn man die Medienberichterstattung sieht und das, was da passiert, das passt noch nicht ganz zusammen.
Wenn man noch an die Zukunft denkt, welche Reformen, glauben Sie, werden jetzt dann, also neben der Aufarbeitung und der Überlegung, wie man jetzt sozusagen, was man aus dem lernt, was glauben Sie, wäre eine wichtige Reform, die auch umzusetzen ist in einer Organisation, die ja auch, darf man nicht vergessen, jetzt auch schon einige Jahre am Buckel hat?
Die Hauptaufgabe, die SOS Kinderdorf hat, ist die Unterbringung und sichere und liebevolle Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Und dem ist alles andere unterzuordnen. Und das muss man auch in der Organisation sehen. Ja, es muss die Pädagogik an oberster Stelle verankert sein. Das ist der eine Punkt, da wird sich sicher etwas ändern in der Organisationsform. Darauf werden wir achten. Was wir bereits jetzt angeleiert haben, und da darf ich vielleicht auch anmerken, wir haben mit dem Norbert Gerstberger einen erfahrenen Jugendrichter im Team, mit der Brigitte Lueger Schuster, eine Universitätsprofessorin für Traumaforschung und Missbrauchsforschung, die da wirklich absolut fundiert ist, und mit der Ria Wienerreuter, jemanden, der bei der Standardisierung und bei den Standards für Fremdunterbringung mitgearbeitet hat in Österreich führend und die selbst 40 Jahre in anderen Organisationen gearbeitet hat. Und die haben natürlich relativ rasch, und das war auch ein Ergebnis der ersten Aufsichtsratssitzung, schon festgestellt, es gibt im Standard so etwas wie eine Risikoanalyse der Fremdunterbringungsplätze. Das ist genau beschrieben. Das wurde im SOS Kinderdorf bislang erst in 2 Einrichtungen gemacht. Die Organisation hat vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, bis Ende 2026 müssen alle Einrichtungen dieser Risikoanalyse unterzogen sein, damit wir auch einmal erste Ergebnisse haben, wo müssen wir hinschauen, was müssen wir tun, und das nicht irgendwo so in der Luft hängt, dass man sagt, naja, wir haben das schon und wenn wir es brauchen, schauen wir hin. Nein, wir müssen da sehr, sehr systematisch arbeiten, und die Frau Professor Lueger-Schuster und die Ria Wienerreuter werden auch sehr, sehr eng mit den internen Stellen arbeiten und versuchen, möglichst rasch zu identifizieren, was müssen wir noch machen, was können wir besser machen. Eine der Ideen ist, was ja nicht ausgeprägt ist, aber naheliegend wäre, dass jedes Kind, das zu uns kommt, einer wirklich ausführlichen, ordentlichen Anamnese unterzogen wird und dann maßgeschneiderte Betreuungskonzepte für diesen Bedarf, weil die haben ja unterschiedliche Bedarfe, gefunden wird. Also auch da wird die Wissenschaft und die Leute im Aufsichtsrat, die da die Fachleute sind, werden da viel beitragen, da wird sich viel tun.
Die Reformkommission, die jetzt arbeitet, hat die eigentlich eine Deadline für einen ersten großen Bericht, oder wie ist das
also die Frau geregelt? Die Frau Dr. Gries hat mich vorgestern kontaktiert. Wir werden jetzt relativ bald ein Meeting haben, ein erstes, um auch noch einmal abzustimmen, wie der Auftrag genau ist und wie wir das abgrenzen, damit nichts doppelt gemacht wird. Soweit ich es verstanden habe, rechnet man damit, mit Halbjahr, also irgendwann im Juni 26, einen ersten Bericht zu haben. Da ist ja natürlich sehr viel an Dokumentation aus der Historie da, ja, das aufgearbeitet werden muss. Das ist extrem viel Arbeit und es macht ja wenig Sinn, aus der Hüfte zu schießen. Wir wollen von der Reformkommission, und darauf hoffen wir, wirklich gute Hinweise und Vorschläge bekommen, was wir verbessern können, mit einem Außenblick. Ja. Wir bringen jetzt als neuer Aufsichtsrat ja auch einen gewissen Außenblick mit, aber der geht ja relativ schnell in einen Innenblick über. Und das soll sichergestellt werden, dass innen und außen gut drauf geschaut wird. Und wir werden sicherstellen, ohne jede Einschränkung, dass alles getan wird und alle Vorschläge auch wirklich umgesetzt werden. Und wir uns damit auch wieder von dieser Historie ein Stück weit ins Positive entfernen können.
Lieber Herr Sandner, danke.
Bitte.
ja, wie erfolgreich das SOS Kinderdorf Österreich mit seinen Reformen sein wird und welche Bilanz die Reformkommission unter dem Vorsitz von Irmgard Christ zieht, das lesen Sie dann auch wieder bei uns, wahrscheinlich Mitte des kommenden Jahres. Fürs Erste finden sich in den Shownotes dieser Ausgabe jede Menge Links mit Berichterstattung zum Thema und zum Weiterlesen. Ich sage heute nur mehr Danke fürs Zuhören, wünsche ein angenehmes drittes Adventwochenende und sage Ihnen, dass wir einander gerne wiederhören, wenn Sie wollen, und zwar schon am Montag. Bis dahin habe ich hoffentlich auch eine weniger starke Schnupfennase als in dieser Folge. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch entschuldigen. Wenn Sie uns aber noch etwas ausrichten wollen, dann erreichen Sie uns am besten unter podcast@diepresse.com oder Sie hinterlassen uns einen Kommentar im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Machen Sie es gut.